Man darf die Texte kopieren und unveränderte Kopien verbreiten. Man darf sie gemäß den Bedingungen der OPL auch verändern. Wenn man einen Text wieder veröffentlicht, würde sich der Autor über eine Nachricht freuen. Eine kommerzielle Nutzung muss vereinbart werden, eine nicht kommerzielle ist erlaubt. Diese Art und Weise des Umgangs mit geistigem Eigentum geht auf Lawrence Lessig, Professor an der Stanford Law School, zurück. Er hat die sogenannte Creative Commons Lizenz mitentwickelt, der auch sein neuestes Buch Free Culture unterliegt. Dieses kann man im Netz runterladen oder in der Buchhandlung kaufen. Das Projekt Creative Commons will all jenen helfen, die Inhalte im Netz zur Verfügung stellen und gleichzeitig kontrollieren wollen, was potenzielle Nutzer damit machen dürfen und was nicht. Junge Bands etwa, die ihre Musik kostenlos zum Download anbieten, um bekannt zu werden, oder ein Wissenschaftler, der allen Interessierten den Zugang zu seinen Forschungsergebnissen ermöglichen will. Die neuen Lizenzen sollen dabei in Zukunft für alle Parteien Klarheit bringen, zu welchen Bedingungen bestimmte Inhalte verwendet werden dürfen. Längerfristig würde im Internet dadurch, so die Hoffnung, mehr wertvoller Inhalt verfügbar sein. Nächste Woche wird die österreichische Version der Creative Commons Lizenztexte zur Begutachtung ins Netz gestellt. Für Thomas Thaler der Anlass, das Creative Commons Projekt vorzustellen.
Collaboration across space and time. Creative co-authorship with people you've never met. Standing on the shoulders of your peers. It's what the Internet is all about.
Creative Commons ist eine Stiftung in Stanford, Palo Alto, Kalifornien, also in Amerika. Und die ist gegründet, um das Paradox aufzuheben, dass es die Inhalte gibt, aber dass sie aus urheberrechtlichen Gründen oder auch aus technischen Gründen eben nicht ins Internet kommen. Also es ist eine Plattform, die die Lizenzen und die Technik bietet, um High-Level-Content ins Internet zu bekommen.
Christiane Aschenfeld leitet Creative Commons International. Ihr Job ist es, aus einer amerikanischen Idee eine global funktionierende Architektur zu machen. Im Wesentlichen stellt das Projekt Creative Commons einheitliche Lizenzen zur Verfügung, also Musterverträge, die dazu verwendet werden können, Texte, Bilder, Töne, Clips oder Animationen zu veröffentlichen. Um eine weltweite Gültigkeit der Lizenzen zu erreichen, muss für jeden Staat der Welt eine Umsetzung erarbeitet werden, die mit den jeweiligen nationalen Gesetzen konform ist.
Zum Beispiel haben wir ganz andere Verbraucherschutzgesetze in Europa. Da müssen wir sicherlich nochmal im minderjährigen Bereich zum Beispiel etwas hinzufügen. Dann müssen wir hinzufügen, dass die Verbraucher die Lizenz auch wirklich gesehen haben, bevor sie nutzen lassen. In Amerika ist es auch erheblich lockerer geregelt. In Bezug auf die Haftungsregelungen gibt es Unterschiede. Dann gibt es Unterschiede im Bereich der Persönlichkeitsrechte, der Leistungsschutzrechte oder Nachbarrechte.
Jedem, der im Internet etwas veröffentlichen möchte, soll es leicht gemacht werden, genau zu bestimmen, was mit seinem Werk gemacht werden darf und was nicht. Vor allem im Wissenschaftsbereich besteht für Lizenzen, die so etwas ermöglichen, eine große Nachfrage. In Deutschland kooperiert Christiane Aschenfeld eng mit der Max-Planck-Gesellschaft. Auch in anderen Bereichen gibt es dringenden Bedarf für einheitliche, international gültige Lizenzen. Die BBC etwa plant, ihr gesamtes Archiv an Radio- und Fernsehbeiträgen frei im Internet zugänglich zu machen und benötigt dafür eine entsprechende rechtliche Grundlage. Creative Commons richtet sich aber nicht nur an große Institutionen. Es soll allen dienen, die Inhalte zum Nutzen der Allgemeinheit ins Netz stellen. Webbloggern etwa genauso wie Hobbyfotografen oder Jungmusikern.
Gerade in der Musikszene ist es natürlich sehr interessant. Da arbeiten wir in Amerika mit Sarah Randolph zusammen. Die hat ein eigenes Label gegründet, das heißt Opsound. Gerade da kann dann eben Musik auch vorgestellt werden im Internet, benutzt werden. Aber sobald es dann zum Beispiel für einen kommerziellen Film, für Werbung oder irgendwelche Sachen benutzt werden soll, müssen dann halt die Künstler natürlich auch kontaktiert werden und kriegen dann auch eine Entlohnung dafür.
Um den Bedürfnissen verschiedener Nutzergruppen gerecht zu werden, bietet Creative Commons ein ganzes Bündel von Lizenzen an. Für den Musikbereich gibt es spezielle Angebote etwa für File-Sharing oder Sampling. Die eigentlichen Creative Commons-Lizenzen bestehen aus 4 Grundbausteinen, die beliebig kombiniert werden können. Die jeweils passende Lizenz lässt sich durch die Beantwortung weniger Fragen auf der Creative Commons-Homepage finden.
Der eine Baustein ist Attribution, also Namensnennung. Das heißt, wenn der Autor seinen Namen genannt bekommen möchte, dann kann er diese Option wählen. Dann geht es um Non-Commercial oder Commercial, also je nachdem, ob der Autor möchte, dass sein Werk kommerziell verwendet wird oder ob er wählen möchte, dass es nicht kommerziell verwendet wird. Dann gibt es No Derivatives, das heißt, der Autor kann wählen, ob man sein Werk verändern kann. Und um Share Alike, das ist angelehnt an die GPL. Wenn der Autor das wählt, dann darf sein Werk nur unter den Bedingungen wieder ins Netz gestellt werden, unter denen er es auch schon ins Netz gestellt hat.
Relativ weit verbreitet ist zum Beispiel die Kombination Attribution Non-Commercial Share Alike. Die Absicht des Autors, der sich für diese Kombination entscheidet, ist klar. Er möchte zumindest den Credit für seine Arbeit, daher die Namensnennung. Und er möchte verhindern, dass andere die Früchte seiner Arbeit ernten, daher Non-Commercial und Share Alike. Ansonsten aber soll bei der Verwendung seines Werkes die größtmögliche Freiheit herrschen. Daher lässt er auch die Möglichkeit zu, das Werk zu verändern.
Die Idee ist eben, mit diesen vier Bausteinen zu arbeiten, dass man das System so einfach wie möglich hält. Also das basiert auf den Ergebnissen von Internetforschungsarbeiten, vor allem von dem Yochai Benkler von der NYU, aber auch von Arbeiten von Lawrence Lessig selbst, die sagen, dass das Internet im Grunde deshalb so gut funktioniert hat, weil das Tool einfach ist und die Intelligenz an den Enden sitzt. Genauso versucht eben jetzt auch Creative Commons ein alternatives Urheberrechtssystem einzuführen, das genauso einfach ist, also das Tool einfach hält und die Intelligenz sitzt bei den Nutzern an den Enden.
Collaboration across space and time. Creative co-authorship with people you've never met. Standing on the shoulders of your peers. It's what the Internet is all about.
Die Anpassung der Creative Commons Lizenzen an das österreichische Recht ist jetzt beauftragt worden und finanziert worden von vier Institutionen, die aus unterschiedlichen Motivationen sich dort beteiligt haben. Das waren drei Bildungsinstitutionen, konkret die Fachhochschule Vorarlberg, Public Voice Lab und der Tiroler Bildungsservice und die österreichische Computergesellschaft als nationaler Ansprechpartner für Creative Commons.
Georg Pleger vom Open-Source-Projekt Eduplone koordiniert die Umsetzung der Creative Commons-Lizenzen in Österreich. Das freie Content-Management-System Eduplone wurde für den Bildungssektor entwickelt. Und der Bildungsbereich ist für Georg Pleger auch ein gutes Beispiel für den Bedarf, den das Projekt Creative Commons hierzulande abdecken soll. Es gibt zahlreiche Initiativen zur Erarbeitung von Lehrmaterialien. Wenn es aber darum geht, diese Inhalte anderen zur Verfügung zu stellen, fehlen oft klare Regelungen. Einzelne Gruppen wie etwa Landesbildungsserver haben zwar eigene Lösungen gebastelt, aber ein dauerhaftes und sogar international gültiges System würde große Vorteile bringen.
Eine Idee wäre, die in mehreren Ländern schon diskutiert wird, das Ziel gemeinsam zu verfolgen, in 10 Jahren zum Beispiel alle Schulinhalte von der Grundschule bis auf zum Abitur unter solchen offenen Lizenzen zugänglich zu machen. Da sind die Diskussionen noch relativ am Anfang, aber auf jeden Fall geht es um durchaus diese mittel- und längerfristige Perspektive, die über Creative Commons Österreich mit auch auf österreichischer Ebene geführt und diskutiert werden soll.
Die Hauptaufgabe von Creative Commons Österreich ist aber vorerst die Anpassung an heimisches Recht. Der Prozess ist relativ kompliziert und beinhaltet unter anderem eine kommentierte Rückübersetzung ins Englische. Zwei gegensätzliche Ziele müssen dabei im Auge behalten werden. Es muss gewährleistet sein, dass die Lizenzen vor nationalen Gerichten Bestand haben und es muss Kompatibilität zum amerikanischen Original gewahrt werden. Um den Aufwand hierbei zu minimieren, wird die österreichische gemeinsam mit der deutschen Version erarbeitet.
Jetzt sind wir soweit, dass der Entwurf dieser österreichischen Lizenz zur Verfügung steht. Jetzt wird circa einen Monat lang die öffentliche Diskussion geführt, wo möglicherweise nochmal Feedback eingeholt wird, es vielleicht nochmal revidiert werden muss in kleinen Details. Der nächste Schritt wird dann sein, dass auf der österreichischen Creative Commons Seite diese Lizenzen tatsächlich in rechtsgültiger Form angeboten werden, dass ich als Autor, als Autorin auf dieser Website mir die verschiedenen Lizenzmodelle auswählen kann, mich entscheiden kann für eine Lizenz und dann eben den Link zur entsprechenden Seite herstellen kann. Und zurzeit startet eben der öffentliche Diskussionsprozess zum Erstentwurf dieser Anpassung an das österreichische Recht.
Creative Commons Lizenzen gibt es nicht nur als juristische Texte. Sie liegen auch in maschinenlesbarer Form vor. Das ermöglicht es, gezielt nach entsprechenden Inhalten zu suchen. Wer etwa Illustrationen für seine private Homepage benötigt, gibt seiner Suchmaschine in Zukunft entsprechende Anweisungen. Er kann dann sicher sein, dass er die Berechtigung hat, das Gefundene zu verwenden. Weil Creative Commons als globales System angelegt ist, könnte eine derartige Suche bald durchaus passable Ergebnisse liefern. Christiane Aschenfeld ist jedenfalls zuversichtlich, dass das CC von Creative Commons bald genauso allgegenwärtig sein wird wie das Copyright C. im Kreis.
Mein Ziel für dieses Jahr ist, dass ich die Creative Commons Lizenzen in den 15 EU-Ländern am Ende des Jahres online gestellt habe. Aber ich bin ja nicht nur für die EU zuständig, ich bin insgesamt mit 55 Ländern inzwischen in Kontakt und habe Teams wirklich von Brasilien, Japan ist ja schon online, über Korea bis China, Afrika haben wir jetzt einen großen Partner gefunden, der heißt Bridges. Also im Grunde haben wir wirklich ein ganz tolles Feedback weltweit erfahren.
Ja, dann möchte ich euch jetzt begrüßen zum Vortrag über die Creative Commons Austria von Gerrit Pleger und Roland Altmann-Scheidel.
Schön hier zu sein, nach vielen Jahren wieder im neuen Institutgebäude. Hier habe ich früher meine Statistikübungen gelernt, als ich noch Informatik studiert hatte. Ich mache einen kurzen Überblick, was wir vorhaben. 3 Stunden ist dieser Workshop angesetzt, eine lange Zeit. Wir machen 2 Blöcke. Der erste Block ist in deutscher Sprache, der zweite Block in englischer Sprache. Wir gehen der Frage nach, was ist Creative Commons, aber nicht nur was. Das haben wir versucht, so skizzenhaft ein Bild zu geben, in diesem Radiobeitrag, sondern vor allem auch, wer ist Creative Commons, wer steht dahinter? Keine Frage, es ist derzeit ein Hype, alle reden davon, wir haben uns diesem Hype angeschlossen und wir wollen das hier auf dieser Konferenz auch etwas kritisch beleuchten und genau das wäre der zweite Block. Im ersten Block geht es dann einfach noch darum, klarzustellen, wie funktioniert das Prinzip des Urheberrechts, wie funktionieren Verwertungsrechte, was passiert, wenn ich als Kreativschaffender etwas in die Welt setze, welche Optionen habe ich, und Creative Commons gibt tatsächlich einen Werkzeugkasten einem an die Hand und wir schauen uns das durchaus auch etwas kritisch an, was ich damit bewirken kann, ob das etwa dieser Idee von Open Source auch entspricht im Content-Bereich. Wir schauen uns die einzelnen Lizenzmodelle etwas genauer an, und zwar auch anhand, wir haben uns eine kleine Übung ausgedacht, wo jeder auch mitmachen kann, und versuchen dann einzelne Arbeiten, die wir, einzelne von uns geschaffen haben, zusammenzuführen, und das soll ja genau eine Stärke von Creative Commons sein, dass das Zusammenführen von Arbeiten leichter möglich ist. Nach einer Pause gibt es nochmal nicht einen Radiobeitrag, sondern ein kurzes Video, wo sich Creative Commons selbst darstellt und da wird sehr klar, welche Sprache die Leute auch sprechen, dass das, woher es kommt. Also das möchte ich jetzt keine Vorurteile wecken, ich denke, das soll jeder für sich beurteilen und wir sollten das, denke ich, hinterfragen. Wo sind auch die Grenzen so einer Vereinbarungsmöglichkeit solcher Lizenzen? Gibt es nicht noch viel universellere Ansätze und gibt es nicht auch Ausblicke, wie man Creative Commons weiterentwickeln kann? Und kann das hier ein Nukleus sein, wo wir solche Ideen zusammenfassen und die dann auch weitertragen? Gerade wenn es jetzt darum geht, Creative Commons eigentlich nach Europa zu holen, reflektiert Creative Commons eine europäische Idee, wenn es darum geht, gemeinsames Wissen weiterzutragen, kulturelles Wissen auszutauschen und frei verfügbar zu machen. Das ist eine Frage, die wir uns stellen werden, aber ich möchte gerne das ein bisschen diskutieren im zweiten Teil. Ich bin nicht ganz überzeugt, ja, ob das so eine universelle Lösung ist für den Content-Bereich. Ich meine mal, dass es durchaus ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber noch längst nicht eine Lösung, die mit so manchen Visionen, die auch ich habe, übereinstimmt. Okay, ich gebe weiter an. Ja, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Roland Altmann-Scheidel. Was ich studiert habe, habe ich schon gesagt. Dann habe ich als Wissenschaftler gearbeitet und in den letzten Jahren das Public Voice Lab betrieben, eine Forschungsgenossenschaft mittlerweile, die Forschungsprojekte im Bereich Computer Science, Open Source Software, Medien, Public Voice Lab. Ich habe hier einen nicht mehr ganz aktuellen Newsletter mitgebracht, um ein bisschen nachzuschauen, welche Projekte wir machen. Im Bereich Streaming Media zum Beispiel, wo wir ganz auch aktuell einfach mit Radiostationen, vor allem mit freien Radios zusammenarbeiten, für die Lösungen erarbeiten und die ganz konkret vor diesen Problemen stehen, die Kreativschaffenden, die Leute, die etwas für das Radio machen, sich aber fremder Musik bedienen. Wie schaut es mit den Verwertungsrechten aus? Muss ich da der AKM, in Deutschland ist das die GEMA, etwas bezahlen? Muss ich, was tue ich, wenn ich selbst Musik produziert habe? Wem gehört das? Wem gehört dieser Beitrag? Kann es ein anderer Radiosender weitersenden? Also da haben wir ganz konkret einfach diese Fragestellungen im täglichen Business sozusagen. Wenn wir diese Radiostationen, die bei uns Genossenschafter sind, wenn wir diese betreuen. Die Form, die Organisationsform einer Genossenschaft haben wir auch ganz bewusst gewählt, als ein Zeichen, dass wir Mitbestimmung von haben wollen in unserer Organisationsform. Es ist die weite Entwicklung, die Idee einer selbstorganisierten Organisationsform, wo wir aber jedoch sehr wohl in einem Geschäftsumfeld tätig sein können und auch Services etwa anbieten können, wie Projekte mit dem Technischen Museum oder auch an Telekommunikationsfirmen herantreten, wie Telekom Austria, mit denen zusammen Projekte machen. Seit einem Jahr bin ich eher aus privaten Gründen nach Vorarlberg übersiedelt und dort an der Fachhochschule Vorarlberg leite ich einen Studiengang, den Studiengang Intermedia. Und die Studierenden dort lernen vor allem das Zusammenspiel verschiedenster Medien. Und dort ist es auch eine besondere Herausforderung, jetzt die Rechte jeweils für diese Medien zu klären. Und Creative Commons bietet da mal zumindest einen Lösungsansatz, dann, wenn die Leute selbst ihre Werke herstellen. Ja. Creative Commons ist daher im Curriculum, also im Studienplan vom Studiengang Mediengestaltung, der ab Herbst dort beginnt. Gut, ich gehe weiter an Georg Pläger.
Danke, Roland. Ja, ich darf auch im Namen der Österreichischen Computergesellschaft zu diesem Vortrag begrüßen. Warum im Namen der Österreichischen Computergesellschaft? Creative Commons organisiert den Prozess der Internationalisierung jeweils über nationale Koordinatoren. In Österreich hat diese Funktion des nationalen Ansprechpartners eben die Österreichische Computergesellschaft übernommen, in deren Auftrag eben jetzt auch die Umsetzung konkret erfolgt. Auftrag heißt eben, dass man natürlich die Ressourcen von nationalen Partnern bündelt, konkret die Kofinanzierung durch beteiligte Institutionen, aber eben ganz klar auch gegenüber Creative Commons International einen Ansprechpartner zur Verfügung stellt. Vielleicht ganz kurz, um diese Verbindung auch deutlich zu machen. Wir sind stolz, dass wir das heute präsentieren können. Es gibt auf Creative Commons den Link zu den internationalen Versionen. Und wir haben es tatsächlich auf die Ökonux-Veranstaltung hin geschafft. Seit gestern ist da der Österreich-Link mit dabei. Und es war einiges im Hintergrund an Arbeit, um das soweit zu kriegen. Und wir freuen uns, dass wir es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt hin geschafft haben. Was ist zurzeit der aktuelle Stand? Das werden wir uns dann im Detail anschauen. Es ist also der Draft zugänglich jetzt, der erste Entwurf für die Anpassung der Lizenzen an das österreichische Recht. Es ist jetzt die Einladung draußen zur öffentlichen Diskussion dieser Lizenzen. Die werden dann nochmal angepasst, um dann soweit auch aufbereitet zu werden, entsprechend kommentiert, dokumentiert zu werden, um für Österreich, aber auch natürlich auch für deutsche User, die entsprechend auch die deutsche Lizenz bald haben werden, diese Version zur Verfügung stellen zu können. Nationaler Ansprechpartner, wie gesagt, die Österreichische Computergesellschaft. Und dazu ganz kurz wirklich ein paar Sätze, was die Österreichische Computergesellschaft dazu veranlasst, in diesem Bereich auch aktiv zu werden. Zum Hintergrund, die Österreichische Computergesellschaft ist der Dachverband der Informationstechnik in Österreich und das seit über 28 Jahren inzwischen. Die Mitglieder sind aus dem Bereich Unternehmen, Verbände, Institutionen, IT-Experten. Wichtig war auch damals in der Gründerzeit, verschiedene große Universitätsprojekte zu bündeln und eben gemeinsam unter einem Dach ansprechen zu können. Die Österreichische Computergesellschaft hat darüber hinaus die weltweite Vertretung von verschiedenen österreichischen IT-Interessen in internationalen Gremien, ist organisiert selber als Non-Profit-Organisation. Die Hauptaktivitäten der OCG sind aufzulisten im Bereich Ausbildung, Forschung, aber insbesondere eben auch Kontakte zur Wirtschaft, Beteiligung an gesellschaftspolitischen Diskussionen im IT-Kontext und auch aktives Engagement im kulturellen Bereich. Was heißt das zum Beispiel bezogen auf die Ausbildungsinitiativen? Einige vielleicht hervorzuheben, der europäische Computerführerschein, die Abwicklung wird in Österreich koordiniert durch die Österreichische Computergesellschaft. Oder genauso eben Programme wie IT-Vorhör, also frauenspezifische Schwerpunkte. Ganz zentral vielleicht auch für den Nachwuchs, Jugendinformatikwettbewerb. Ich habe gerade vom Roland heute am Vormittag erfahren, irgendwann vor vielen, vielen Jahren, mit 17 war der Roland dort mit dabei. Also das ist durchaus schon eine Tradition, die eben in diesem Bereich auch Nachwuchsförderung betrieben wird. Der Roland war damals Preisträger. Ein anderer Themenbereich, zum Beispiel das Ambassador-Programm, wo IT-Spezialisten, Spezialistinnen in die Schulen hinausgeschickt werden, um einfach aus der IT-Praxis heraus natürlich ganz anders berichten zu können, als wenn dann nur der Fachlehrer mit seinem eben pädagogischen Know-how und Hintergrund bestimmte IT-Schwerpunktthemen präsentieren kann. IT-Lehrerfortbildung auch ein weiterer zentraler Punkt. Das Engagement von der OCG lässt sich bündeln dann zum Beispiel auch in der Informatikakademie, wo laufend eben unterschiedlichste Themenbereiche auch gerade für Unternehmenspublikum aufbereitet wird. Im Bereich OCG und Gesellschaft, wie schon erwähnt, IT-Vorhör zum Beispiel oder weitere Programme eben Engagement im Bereich Entwicklung der Mitgliedskarte. Ich möchte es durchaus jetzt einfach so stehen lassen. Das heißt nicht unbedingt, dass sich alle diese Inhalte in der Form, wie sie da eben auch von der OCG betrieben werden, selber aktiv verfolge, aber das kurz der Hintergrund der Österreichischen Computergesellschaft. Einer der Themenbereiche, der uns jetzt speziell interessiert, ist eben im Bereich Kultur. Also geht schon langsam in der Richtung eben auch Unterstützung von Kulturschaffenden in diesem Bereich und nochmal spezieller OCG und Open Source. Es ist vor einem halben Jahr gegründet worden, die Open Source Software Plattform der OCG, und dort gibt es einen Unterarbeitskreis, der sich speziell eben mit Open Content beschäftigt. Diesen Unterarbeitskreis der OCG leite ich und koordiniere ich gemeinsam mit Jodok Batlock von der Firma Solution to You in Vorarlberg. Und gemeinsam aus diesem Open-Content-Arbeitskreis heraus haben wir uns eben auch vorgenommen, die Anpassung und die Übertragung der Creative Commons-Lizenzen für Österreich zu organisieren. Die Partner, die uns eben da auch finanziell, organisatorisch und inhaltlich unterstützen, sind die Fachhochschule Vorarlberg, wo eben Roland auch als Koordinator des Lehrgangs aktiv ist, zum weiteren Tiroler Bildungsservice. Dort war konkret der Hintergrund, dass eben diese Lizenzen einfach gebraucht werden, um größere Projekte bei der Produktion von Lehr-Lernmaterialien, um sie dort umzusetzen. Public Voice Lab, also da kommt der Roland in Doppelfunktion vor, auch von da große Unterstützung von Anfang an, weil eben in der Tradition von Public Voice Lab ganz klar diese Schiene Open-Source-Entwicklung und auch Inhaltsentwicklung auf kooperativer Basis ein zentraler Punkt war. Und die Technik hat die Firma Solution to You in Vorarlberg zur Verfügung gestellt. Das kurz zum organisatorischen Hintergrund, wie jetzt die Abwicklung von Creative Commons in Österreich realisiert wird. Und jetzt wollen wir einsteigen in den inhaltlichen Zusammenhang. Was sind die zentralen Punkte von Creative Commons? Wie funktionieren diese Lizenzen? Und diesen Teil wird wieder der Roland übernehmen. Dort ist es Professor Dreyer. Nein, ist nicht. Professor Dreyer, wir können dann noch kurz in die deutsche Seite auch reinschauen. Professor Dreyer oder sein Vornamen, weiß ich nicht. Aber wir können dann gleich reinschauen in die deutsche Seite. Also die Zentrale von Creative Commons International ist auch in Berlin, aber dort ist die klar diese internationale Perspektive im Vordergrund. Und nationaler Ansprechpartner ist Professor Dreyer und sein Team vom Institut.
Lieblingsbild von der letztjährigen Ars Electronica, eine Installationswand, eine interaktive, da konnte man draufklettern und dann eine SMS schreiben damit. Also man musste etwas da betasten und erwischen und so konnte man eine Nachricht schreiben. Nicht überlesbar. Ich gebe einen ganz kurzen Überblick, wie funktioniert Urheberrecht und was sind Verwertungsrechte. In aller Kürze, ich hoffe, es ist kein Jurist dabei, weil das etwas unscharf ist. Und sonst können wir da gerne auch Details uns natürlich genauer anschauen. Der Kreativschaffende, die Kreativschaffende macht, schreibt einen Text, ein Musikstück, ein Programm und veröffentlicht dieses. Nun ist prinzipiell im europäischen Urheberrecht ist es so, dass die Urheberrechte immer beim Autor oder bei der Autorin, beim Urheber oder bei der Urheberin bleiben. Im amerikanischen, im angelsächsischen Bereich kann ich tatsächlich also die Urheberschaft verkaufen. Das geht im europäischen Urheberrechtssystem nicht. Das ist mal schon, zeigt schon mal ein bisschen auch die Dimensionen, in der wir uns hier bewegen. Creative Commons ist auch eine amerikanische Erfindung oder stammt aus einer amerikanischen Juristenschule, wo genau dieses Thema natürlich besonders virulent ist.
Das ist lässig, ne? Lässig?
Genau. Ja. Wenn ich nun als Musiker zum Beispiel vorhabe, gute Musik zu machen, wenn ich mir sicher bin, ich werde meine CD vielfach verkaufen, dann unterschreibe ich üblicherweise einen Vertrag mit einer Verwertungsgesellschaft. Und diese Verwertungsgesellschaft nimmt dann gewisse Rechte für mich wahr und treibt Tantiemen an. Wenn ich das nicht vorhabe, sondern meine Musik einfach aufs Netz stellen will, dann mache ich vielleicht ein C dazu, ohne genau zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Ich gebe damit Rechte vielleicht weg, aber vielleicht auch nicht. Und genau hier, in diesem Punkt, schafft Creative Commons ein Stück Klarheit. Schauen wir uns noch das herkömmliche Modell an, so wie es, ich glaube, Verwertungsgesellschaften gibt es seit 120 Jahren, wie das einfach sehr eingespielt ist, gerade in Europa. Allein in Österreich gibt es, ich glaube, 14 oder 15 Verwertungsgesellschaften, die also solche Verwertungen für die verschiedensten Medien vornehmen. Diese hören also nun die Inhalte, konsumieren sie und diese Agenturen bezahlen das nun an die Künstler zurück. Wie heben sie das ein? Entweder über den sogenannten Kopierschilling, das heißt immer, wenn ich eine Seite kopiere, dann ist da eine gewisse Abgabe dabei, die diese Verwertungsgesellschaften einheben. Wenn ich eine leere CD kaufe, ein leeres Videotape, eine leere DVD, ist immer ein bestimmter Beitrag dabei, da gibt es genaue Richtsätze, je nachdem wie viele Stunden das sind und entsprechend einen Schlüssel und wie oft das hier etwa gesendet wird über eine Radiostation, wie viele Kopien auf einem Kopierer laufen, beziehungsweise kann ich auch etwa als Autor Kunst tun. Ich habe an einem Buch mitgearbeitet, war etwa Mitherausgeber, habe in diesem Buch einen Beitrag von 20 Seiten geschrieben, geht zur Literarmechaner, berichte das einmal im Jahr und dann bekomme ich ein paar hundert Euro dafür, dass hier eben diese Tantiemen, diese Gelder eingehoben worden sind. Nun ist das ein System, wo vor allem jene zum Zug kommen, die...
Ist das in Österreich oder geht das auch in Deutschland?
In Deutschland geht es genauso. Also in Europa ist das sehr weit verbreitet. Nun ist das ein System, wo vor allem jene zum Zug kommen, die also oft im Radio gespielt werden etwa, die viel gelesen werden. Und es schafft ein gewisses Ungleichverhältnis, dass nämlich jene, die auf dem Markt präsent sind, auf dem Büchermarkt, Hitparadenstürmer sind, dort sich dann auch das Kapital einfach hinfließt. Ja, wir haben es hier mit einem Konzentrationsprozess zu tun, der in diesem System immanent ist. Diese Verwertungsgesellschaften, da gibt es im Gesetz, ist das geregelt sogar, das hat man sehr früh irgendwie erkannt und hat gemeint, na, da muss man doch was dagegen tun, auch für die Jungen. All diese Verwertungsgesellschaften haben einen Fonds eingerichtet, der bei so 5% Größenordnung vom Budget, und da werden dann entweder Pensionsaufzahlungen durchgeführt, da geht das meiste Geld drauf, etwa von der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden, das weiß ich, oder es gibt dann auch mal eben das ein oder andere kulturelle Projekt. Aber es passiert nichts Großartiges da. Ja, das ist die Rechtssituation heute, wie sie implementiert ist, wie sie gewählt wird. Diese Form der Verwertungsgesellschaften wird heftig debattiert. Es ist in den Ministerien, die diese Lizenzen für die Verwertungsgesellschaften vergeben, klar sagen, eine 15. soll es nicht geben. Also es ist genug und eigentlich müssen wir diesen ganzen Mechanismus reformieren. Und es gibt aber keine wirklich öffentliche Diskussion, wiederum nur eine Diskussion unter den Urheberrechtsjuristen und den Verwertungsgesellschaften in einschlägigen Medien. Ich denke, da sollten vor allem auch die Konsumenten und die Medienproduzenten wesentlich stärker eingebunden werden. Ich denke, wir können vielleicht, wenn wir es jetzt nun schaffen, mit der OCG hier eine Plattform zu schaffen, und wir haben auch die OCG vorgeschlagen, weil die einfach ein gewisses Gewicht hat, ein politisches, ja, zu sagen, schaut her, das wäre ein anderes Modell, um zumindest für bestimmte Nutzungsbereiche auch andere Verwertungen vorzusehen und andere Lizenzmodelle umzusetzen.
Darf ich noch sagen, bevor ich mich nicht aufhebe, bis ich ganz zum Schluss dann was sagen kann, dass man, ja, wenn man jetzt das auch selber auf einen Server stellt, dann fällt ja dieser Publisher weg. Dann ist man das selber sozusagen. Und ich habe mich da bei der Wirtschaftskammer erkundigt, da gibt es sogenannte Gründerseminare. Ich habe leider die letzten immer verpasst, da muss man sich sogar selber anmelden. Da kann man also sehr viele Informationen wahrscheinlich oder hoffe ich bekommen. Und zwar wird da unterschieden, wenn man also einen Versand macht, einen Webshop, fällt das eventuell noch unter Handel. Ab dem Zeitpunkt, wo es dann aber auch Downloads gibt, ist das dann schon eine elektronische, wie hat das geheißen, Datendienstleistung, glaube ich, heißt das. Und wenn man es das kombiniert, dann ist sozusagen, fällt man in die Branche, wo der Schwerpunkt liegt von dem Angebot, das man es bietet. Und ja, das war eigentlich alles. Also,
wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, bezieht sich darauf, wohin Sie die Wirtschaftskammer zuordnen soll, entweder zum Sektion Handel oder zum Sektion Informationsdienstleister oder zur Sektion Medien, die dann jeweils ihre Frage beantworten können. Und die möglicherweise finden Sie dort eine Antwort, aber ich bin also bei den Gründerseminaren von der Wirtschaftskammer Wien etwa, werden Sie dort keine Experten treffen, die Ihnen darauf eine Antwort geben können. Weil selbst die Rechtsexperten, es ist nicht ausjudiziert, wenn sie eine Sendung ins Netz legen. Ja, diese Sendung, die Sie vorher gehört haben, die haben wir so ein bisschen mit, bis halt der Raum voll wird, haben wir die einfach jetzt mal gespielt. Ist eine Sendung, die vom ORF produziert ist, in der Sendungsreihe Matrix, Sonntag 23 Uhr, glaube ich immer. Und ich habe mit den Leuten vor einem halben Jahr zu tun gehabt und gesagt, schaut her, wenn ihr darauf achtet, dass ihr bei der Musik Creative Commons oder Open Music verwendet, alle Beiträge selbst gemacht sind, dann könnt ihr auch sicher sein, dass wir keine rechtlichen Probleme haben, wenn ein Partner, etwa Leute, die euch interviewen, die ihr interviewt habt, wenn die Sendung einfach nehmen und sie ins Netz stellen. Hingegen, wenn nun diese Inhalte verwenden, die Dritten gehören, dann bezahlt der ORF als Broadcaster zwar für die einmalige Sendung um 23 Uhr sonntags eine Gebühr, aber wenn ich diese Sendung nun ins Netz stelle, müsste ich als Provider eines Portals oder als Anbieter eines Streams jetzt wiederum einen Vertrag mit so einer Verwertungsgesellschaft machen. Und diese Verträge, es gibt jetzt Modelle, es gibt Vorschläge, es ist im Prinzip Verhandlungssache und man muss mit drei oder vier solchen Verwertungsgesellschaften gleichzeitig
eigentlich verhandeln. Und was meine Strategie derzeit in einem Projekt ist, dass man einfach mit allen im Gespräch ist, dass wenn es nun eine Klage gäbe von einem Musiklabel, die sagen, hier wird Musik gespielt übers Netz, wer bitte zahlt die Tantiemen dafür, dann kann ich antworten, na, wir sind in Verhandlung mit diesen Verwertungsgesellschaften über die Höhe des Betrages, den wir bezahlen müssen. Ja, das gibt uns eine gewisse Rechtssicherheit, aber die Rechtssicherheit gibt es in dem Bereich nicht. Lächeln.
Kurze Frage, weil du jetzt zwei, dreimal gesagt hast, ins Netz stellen oder irgendeinen Inhalt ins Netz stellen und zur Verfügung stellen, macht das rechtlich gesehen einen Unterschied, ob der Inhalt downloadbar ist, sodass ihn irgendwer Fremder auf seine Festplatte speichern kann oder ob der nur streambar ist?
Ja, für die Verwertungsgesellschaften macht das einen Unterschied.
Aber
genau bei diesen Verhandlungen ist das immer der Knackpunkt. Ein Stream wird also in die Schublade Radio gestellt. Und da geht es darum, wie viele Hörer gleichzeitig diesen Stream hören, durchschnittlich. Und da gibt es so Pakete, die man dort abonnieren kann. Download kommt eben dem Weitergeben der Kopie gleich. Wenn ich klarstellen kann, dass das ausschließlich für meine Freunde ist, dann ist es die Privatkopie. Und die Privatkopie ist im Prinzip geregelt im österreichischen Urheberrecht. Dort ist die Privatkopie durch die Leer-CD-Abgabe etwa, ja, das sind ein paar 40 Cent, glaube ich, pro CD, wird das refundiert. Wenn ich es allerdings ins Netz stelle und das nicht mit einem Passwort versehe, ist es natürlich für alle offen und dadurch ist es eine Verletzung der Urheberrechts- und Verwertungsrechte des Musikers, normalerweise der ja üblicherweise mit seiner Verwertungsgesellschaft einen Vertrag hat und man bekommt dann eine Klage von dem Plattenlabel etwa oder von der Verwertungsgesellschaft. Also die kann einem das androhen. Film genauso. Mhm, genau. Ja. Gut, soweit zur, also ein Blitzlicht, wie es heute funktioniert. Wenn Kreativschaffende Inhalte verbreiten. Was macht nun Creative Commons? Ich habe es kurz schon erwähnt. All jene, die eben mit keiner Verwertungsgesellschaft eine Vereinbarung abschließen und trotzdem Dinge irgendwo hinstellen, weitergeben, haben, zumindest ist das in Europa so, sind Urheber dieses Werkes und können bestimmen, was damit geschieht. Ob es jemand weitergeben darf, ob es jemand verändern darf, ob es jemand kommerziell oder nicht kommerziell nutzen darf. Ja, das sind schon die wesentlichen Punkte, ob es jemand, wenn jemand es weitergibt, ob immer der Name des ursprünglichen Autors dabei stehen muss. Und da gibt es etwa an der Fachhochschule Vorarlberg gibt es da eine zweiseitige Studienvereinbarung mit den Studenten, wo es irgendwie festgehalten ist, so eigentlich nicht in einem juristischen Text, sondern eher sehr verbal und juristisch auch nicht einwandfrei. Eine Gruppe um den Herrn Lessing, Stanford University, haben dieses Problem erkannt, daraus ein Projekt gemacht, Sponsoren gefunden, eine Non-Profit-Organisation gegründet und eine Reihe von Lizenzmodellen für diese Anwendungsfälle entwickelt und das entsprechend mit gutem Marketing versehen. Also es gibt eine sehr gute Webseite, Sie haben das vorher ein bisschen gesehen, wo man wirklich in 2 Minuten die richtige Lizenz für seinen Anwendungsfall geklärt hat, anklickt, dorthin verlinkt und sein Werk oder sein Musik oder ihr Musikstück eben genau mit dieser Lizenz versieht.
Soll ich das kurz praktisch durchmachen?
Machen wir das einmal durch.
So ist ausgehend von der Creative Commons.
Ich überlege mir gerade ein Anwendungsbeispiel eines, wo.
Naja, also es
ein Argument wäre, heute muss man das noch so machen, wäre auch eine Argumentation, die so ein bisschen in deine Richtung ginge.
Man kann zu einer Verwertungsgesellschaft gehen, man kann es auch bleiben lassen.
Ja, die Verwertungsgesellschaft. Also die Verwertungsgesellschaft, man will ja gerade die, sag ich mal, die anderen außen vor lassen. Man möchte das bei sich behalten, sozusagen, also wie die GNU Public License. Das ist ja auch ein, man versucht mit dem Rechtssystem oder mit den Mitteln des Rechtssystems etwas zu machen, was in dem Rechtssystem eigentlich nicht intendiert ist. Und das geht im Prinzip dieselbe Richtung.
Das wollte ich mal von vorher hören. Was ist der Vorteil,
Also der Vorteil ist Rechtssicherheit für alle Beteiligten und Klarheit. Sowohl für den Urheber, dass der sich einfach irgendwann entscheiden muss, okay, unter genau diesen Bedingungen kann mein Werk weiterverwendet werden. Und Rechtssicherheit für alle Nutzer und Konsumenten und diejenigen, die es verändern wollen. Wenn ich ein Musikstück wo im Netz finde und diese Rechte nicht geklärt sind und ich will das jetzt aber unbedingt als Hintergrundmusik für mein Video verwenden, und erreicht den jetzt nicht per E-Mail, muss dem dreimal schreiben, finde vielleicht heraus seine Telefonnummer und der sagt mit einem Telefon, ja, verwend's nur, ich habe damit nichts anderes vor, habe ich immer noch nicht Rechtssicherheit. Es kann also sein, dass wenn dieses Video irgendwo gespielt wird, auf einem großen Event, plötzlich, und der sitzt im Zuschauerraum und hört seine Musik, mit einer Klage droht. Und ich als jemand, der das als Hintergrundmusik verwendet, habe da Rechtsunsicherheit. Und darum geht es. Also das ist nur ein Aspekt natürlich. Ja? Rechtssicherheit für alle, die in diesem Prozess der Wiederverwertung vor allem und Distribution sich befinden. Es geht aber auch darum, ein Denken zu verändern. Vielleicht ist das, worauf du hinaus willst, Franz, nämlich von vornherein zu überlegen, ich schränke mich nicht ein, das ist mein Werk, niemand anderer, also grundsätzlich schreibe ich mal drauf Copyright und wenn jemand was damit tun will, soll er mal prinzipiell mich fragen. Aber ich bin ja nicht ständig erreichbar und wir wissen alle, wie wir umgehen mit Software, wenn wir etwas brauchen. Wir nehmen einfach das, was schnell downloadbar ist, möglichst Freeware ist und ich unmittelbar benutzen kann. Wenn ich da lang irgendwelche Registrierungsnummern nachfragen muss oder eine spezielle Lizenz habe, die jetzt nicht eine der 3, 4 gängigsten ist, dann lasse ich es lieber bleiben. Es geht darum, allen Kreativschaffenden klarzumachen, wenn ihr eine dieser Lizenzen auswählt, dann werden Leute eher auch auf diese Inhalte, auf diese Kreativinhalte zurückgreifen, sie weitergeben, verändern, in einen bestimmten Kontext stellen. Und damit kommt natürlich eben dieses Recyceln und dieses immer wieder Verbessern auch etwa von einer Musik, einem Text, ja, kommt in Schwung. Nicht in allen Medien funktioniert das so gut wie beim Programmieren mit einem Source Code. Dort kann ich natürlich ständig verbessern und dieses etwas abändern, weiterentwickeln, geht nur etwa mit Video nur sehr beschränkt. Ja? Aber Fotografie ist zum Beispiel so ein Punkt. Spielen wir eine durch.
Noch ein Beispiel. Lehrmaterialien, die gemeinsam entwickelt worden sind, in dem Fall von Volksschullehrern in Tirol und in Wien. Jetzt ist die Frage für den einzelnen Lehrer, aber genauso für seine Institution, unter welcher Lizenz können solche Materialien ins Netz gestellt werden und wirklich sehr breit dann Verwendung finden. In einigen Monaten wird es eben auch für Österreich so funktionieren, ich gehe auf die Homepage von creativecommons.org oder in Vorbereitung schon creativecommons.at, gehe dort auf Choose License und habe dort nur diese drei Fragen zu beantworten, mit denen ich als Autor, als Autorin klar mache, wie meine Materialien verwertet werden können. Erste Frage, require attribution, also Namensnennung, erforderlich ja oder nein. Ich möchte, dass mein Name genannt wird bei der Wiederverwendung oder eben ich verzichte darauf. Zweite Frage, ist kommerzielle, also profitorientierte Nutzung erlaubt, ja oder nein? Zum Beispiel kann ich jetzt als Lehrer, der diese Materialien mühevoll erstellt hat, Nein antworten, um zu verhindern, dass ein zum Beispiel Verlag, ohne bei mir nachzufragen, das kann er kostenlos tun, trotz dieser Lizenz, um zu verhindern, dass dieser Verlag sich das Material nimmt und unter seinem Namen vermarktet. Dritte Frage, ist Abendung, Erweiterung erlaubt, ja oder nein? Zum Beispiel würde ich jetzt erwähnen, ja, ist erlaubt, solange die Ergebnisse der Veränderung wiederum unter derselben Lizenz zugänglich gemacht werden, also das GPL-Prinzip. Und aus der Kombination der Antworten auf diese drei Fragen ergibt sich jetzt eine bestimmte Lizenz, nämlich in unserem Fall die Lizenz Attribution Non-Commercial Share Alike. Und diese Lizenz ist in drei Versionen jetzt verfügbar. Die erste ist eben die wirklich für den Laien leicht nachvollziehbare. Erste Grafik ist bei Attribution, also Namensnennung ist erforderlich. Zweitens, und da werden wir noch an dem Euro-Symbol arbeiten, eben die Non-Profit-Wiederverwendung ist in dem Fall erlaubt, diese Lizenz. Und durch die dritte Antwort habe ich klargemacht, dass die Ergebnisse, also prinzipiell Weiterbearbeitung erlaubt, solange die Ergebnisse der Weiterbearbeitung wiederum unter dieselben Lizenzen, unter derselben Lizenz zugänglich gemacht werden.
Möglichkeiten mit dem Copyright CS Interactive.
Dürfte wohl so sein.
Außerdem gibt es eben nicht nur diese Kurzfassung, sondern eben den Rechtstext, der wirklich, also das ist jetzt der ursprüngliche amerikanische Text, in Vorbereitung zur Zeit schon die Version 2.0, hier ist noch die Version 1.0. Und genau dieser Text wird zurzeit angepasst an eben die jeweiligen nationalen Rechtshintergründe. Wir haben als konkrete Auftrag Public Voice Lab, Tiroler Bildungsservice, OCG und Fachhochschule Vorarlberg, die erste Version von dieser Lizenz, um überhaupt einmal einzusteigen mit einer ersten Version. Und außerdem als dritte Darstellungsform einen maschinenlesbaren Code mit dem Ziel, dass in Zukunft alle diese Materialien, die ich ins Netz stelle, auch über die großen Suchmaschinen mit entsprechenden Einschränkungen auf eine bestimmte Lizenz recherchiert und gefunden werden können. Das heißt, im Idealfall recherchiere ich in einem Jahr vielleicht nach meinen, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, nach Lernmaterialien im Volksschulbereich zum Thema Wasserkreislauf und schränke die Suche von vornherein ein, nur Materialien, die zum Beispiel weiter bearbeitbar sind und unter einer Creative Commons Lizenz zugänglich sind. Und ich habe eben schon eine Reihe von Materialien ausgeschieden, wo diese Rechtsfrage eben nicht so sauber oder gar nicht geklärt sind. Das ist die Idee hinter diesem Angebot von drei Versionen. Einmal die auch für den Endverbraucher leicht verständliche, mit den Symbolen auch klar gezeichnete. Zweite der Rechtstext, der eben für auch die Umsetzung in dem jeweiligen nationalen Rechtskontext entsprechend tief und stichfest sein muss. Und die maschinenlesbare Form, um auch die Recherche entsprechend zu ermöglichen.
Zur maschinenlesbaren Form noch eine Ergänzung. Mittlerweile gibt es auch MP3-Player, die genau diesen Code lesen können und entsprechend bereits ausgeben. Also ich kann das in das MP3-Tag einbauen, diesen Code, und dann sehe ich, wenn das Musikstück spielt, erstens den Autor oder die Autorin, wenn es eben ein Attribution-Teil hat, ob ich das verändern darf, in welchem Umfeld ich das mir jetzt anhören darf, ob ich das in einem kommerziellen Umfeld etwa auch anhören dürfte, wenn es commercial oder non-commercial ist. Also wichtig ist auch, das einfach sichtbar zu machen in jedem Umfeld. Für mich ist Creative Commons daher eine echte Alternative zu Digital Rights Management Systemen, die nämlich genau das andere versuchen, nämlich zu beschränken, einzuschränken und nur das zuzulassen, was sich die großen Labels ausgedacht haben. Es gibt mittlerweile Abspielgeräte beziehungsweise also Videocodecs, die nur DRM-enabled funktionieren. Das heißt, ich muss notwendigerweise mit einer der Verwertungsgesellschaften oder dem Label eine Vereinbarung abschließen, damit ich überhaupt dort gehört werde. Und was wir auch vorhaben, ist durchaus diesen, da sind wir natürlich als Österreicher klein, aber man kann das einfach auch sagen, dass diejenigen, die diese, also diese Software erstellen zum Abspielen von Musik oder Video, auch jeweils Creative Commons Lizenzen berücksichtigen und damit einfach nur klarstellen, wer der Autor ist, weil das ist vielen, genügt vielen, wie in der Open Source Welt.
Um vielleicht kurz die Frage zu beantworten nach dem Stand in Deutschland. Auf creativecommons.org ist nachvollziehbar der Hinweis auf die aktuellen internationalen Commons-Projekte. Und unter Deutschland ist eben der aktuelle Stand zu finden von Professor Thomas Dreyer in dem Institut für Informationsrecht, Technische Hochschule Karlsruhe. Dort ist der Draft vor schon gut einem Monat zugänglich gemacht worden. Es läuft eben seit dieser Zeit schon die öffentliche Diskussion. Auch die Diskussion ist im Netz nachvollziehbar. Und die Präsentation der fertigen Lizenzen ist geplant für Mitte Juni in Berlin.
Gut. Wenn das soweit klar ist, listen wir jetzt nochmal auf die Lizenzmodelle und wir haben uns jetzt eine kleine Auflockerungsübung ausgedacht. Nämlich bitten wir jeden oder jede, sich zu überlegen, ein Werk, das er oder sie in den letzten Monaten geschaffen hat und mit unserer Hilfe entweder hier gibt es noch ein Laptop, einfach mal zu überlegen, welche Attribute würde ich diesem Werk zuordnen und welche Lizenz würde dann herauskommen. Also das ist jetzt einfach der unmittelbare Test. Funktioniert das etwa für eine Gruppe von Leuten, die jetzt vermutlich mal vor allem Texte schreibt, ich weiß es nicht, ich kenne sie weniger, und würden Sie so eine Lizenz benutzen, wenn Sie so einen Text veröffentlichen? Und denken Sie auch an die Medien, wo Sie es veröffentlichen wollen, wem Sie es weitergeben wollen. Fragen noch?
Ja. Einfach nochmal, bei welcher Konstellation würde jetzt GPL eigentlich dann rauskommen? Oder ist das dann da gar nicht vertreten? Oder ist es wegen der rechtlichen Sache noch wegen...
Also am nächsten ist das, was der Georg vorgestellt hat, ist die GPL-Lizenz, hat die Komponenten Attribution, das heißt dazu schreiben, von wem es ist, also die Autorenschaft, Share Alike. Ich kann es verändern, aber nur unter derselben Bedingung, dass ich es wieder unter derselben Lizenz weitergebe. Und
das wäre Attribution Share Alike.
Genau, Attribution Share Alike
ist das.
Ist Commercial is allowed bei GPL, ja?
Aber natürlich im Unterschied zu GPL, wenn wir keine Verpflichtung in Source Code weiterzugeben. Das ist vielleicht der Unterschied zu GPL.
Es ist richtig, dass das eben da nicht klar präzisiert wird, welche Versionen tatsächlich von diesem Material zugänglich gemacht werden müssen. Das ist zum Beispiel anders geregelt worden in den Open Content Lizenzen, die entwickelt worden sind in Deutschland, im Netzwerk oder im Medienverbund Nordrhein-Westfalen, wo das explizit erwähnt ist, dass natürlich alle Source Files auch zur Verfügung stellen muss. Und es macht ja auch Sinn, tatsächlich dann das praktisch werden zu lassen. Wenn ich irgendwelche private Reihenprodukte nur zur Verfügung stelle, ohne die entsprechenden Zwischenformate, Ursprungsformate, ist es unter Umständen praktisch nicht machbar, wieder die darauf aufzusetzen.
Wobei es durchaus Sinn macht, also sage ich mal, es ist ein Unterschied, ich meine, das ist auch sonst ein Unterschied, ob ich den, sage ich mal, auf der Bibliotheksebene das Zeug weitergebe und dann frei nutzen kann oder ob ich den Source Code weitergebe. Genauso ist es bei Musikstücken ein Unterschied, ob ich die Musik weitergebe oder ob ich die Partitur weitergebe. Also da sehe ich schon, dass man das unterscheiden kann. Also es wäre die Frage dann, dass man eben beide dann mit Lizenz versieht und man auch die mit unterschiedlichen Lizenzen versehen kann. Also das
Ich sehe es auch so, dass es nochmal unterschiedliche Lizenzen braucht. Wichtig ist festzuhalten, zur Zeit gibt es eine solche Lizenz nicht, die das vorschreiben würde, dass die auch Quelldateien zugänglich machen.
Das ist eben der Punkt, auf den wollte ich nur hinweisen. Das heißt, die Creative Commons Lizenz beschäftigt sich eigentlich genau genommen nicht mit dem Produktionsprozess. Also das heißt mit den Bedingungen der kreativen Weiterverwendung. Ne? Das ist total ausgespart, sage ich jetzt mal. Es ist abstrakt gesagt, klar, kann man weiterverwenden, aber eigentlich nicht sozusagen die Verpflichtung hier in irgendeiner Form für einen Standard oder für eine Klarheit zu sorgen.
Ich denke, das hat für unterschiedliche Medien unterschiedliche Auswirkungen. Im Bereich Musik würde das heißen, das MIDI-File bereitzustellen. In der Fotografie würde das heißen, auch das hochaufgelöste Foto bereitzustellen, wenn ich nur ein niedrig aufgelöstes zur Verfügung stelle. Ja, das ist wohl eine Einschränkung. Erweitert aber auch die Anwendungsfelder. Erweitert auch möglicherweise die darauf beruhenden Geschäftsmodelle. Weil wovon lebt ein Fotograf? Davon, dass er für jemanden, für mittlere, große Kunden Bilder macht und dass jemand, der ein Bild verwendet, mal auf der Webseite, wofür jemand nichts bezahlen muss, das du jetzt durchaus mal auf einem sehr großen Plakat haben will, hält eine Rückfrage und bittet dann um die hochauflösende Version und sagt dann gut, gerne, aber hier bitte ich entsprechend das abzugelten. Da ich ja jetzt einige Projekte im Open-Source-Bereich gemacht habe, weiß ich und Partner und Firmen kenne, weiß ich, wie schwierig es ist, Geschäftsideen umzusetzen, wenn wirklich alles weggegeben wird. Und von Geschäft, wenn ich von Geschäft rede, meine ich nicht for profit, sondern durchaus auch non-profit. Das heißt, im Rahmen einer Community etwa, wenn wir betreuen freie Radios. Ja? Jetzt gibt es aber ein Radio in Belgien, Radio Swap, hat eine spezielle Anfrage und die wollen Erweiterungen haben. Die machen wir ihnen gerne. Aber ich sage Ihnen, ihr müsst irgendein Budget aufstellen, weil wir müssen einfach Leute bezahlen, dass die euch Support geben können. Und es kann nicht alles nur frei fließende Information sein. Natürlich haben sie völligen Zugriff auf die Software und es funktioniert bis zu einer bestimmten Grenze, wenn wir den Source Code bereitstellen. Sie haben Zugang zum Source Code. Was sie aber möchten und was wir anbieten können, ist Support. Und genau diese Support-Schiene, denke ich, dieses Fenster muss offen bleiben, damit ich hier eine zusätzliche Leistung anbieten kann, die nicht im ursprünglichen Werk drin war, damit ich in eine Beziehung treten kann, die ein Fließen auch von Ressourcen, Leistungen, Geld, nicht monetärem Tausch, wie auch immer, stattfinden kann. Ich denke, das ist schon eine Komponente, die ich gerne vielleicht im zweiten Teil nochmal ausführlicher diskutieren möchte. Versuchen wir das Beispiel.
Noch zwei Fragen. Nur eine ganz einfache. Was sind die Interessen, die dahinterstehen, das jetzt zu regeln? Das habe ich vielleicht aber nie aufgepasst. Also wer hat denn was davon, außer den Autoren eventuell, diesen Aufwand hier zu machen und diese ganze Arbeit, die dahinter steckt?
Entschuldigung, reicht das für sich allein noch nicht, dass ich als Autor was davon habe, dass ich sicher gehen kann, dass meine Inhalte eben gemeinsam mit Autoren in ähnlichen Situationen sich weiterentwickeln können?
Aber wir kümmern uns auch trotzdem um Autoren. Ja, das ist der Punkt, warum kümmern sich diese Leute um Autoren? Das ist sonst nicht
so. Wenn Autoren kümmern sich um sich. Also um sich, aber...
Das ist eine Selbstdeklaration, also das ist mir nicht ganz klar. Cool. Ja, das ist dann deine Antwort.
Nee. Das ist gefährlich, Organisation. Also, ich sage mal, es sind ganz, ganz massive Wirtschaft.
Das ist jetzt vielleicht schon ein Vorgriff auf die kritische Diskussion, warum das Ganze zustande kommt. Aber ich habe ja vorher auch gefragt, was motiviert den Autor? Nicht? Und du hast eigentlich schon gesagt, für den Autor gibt es ein paar durchaus verständliche Motivationen. Nur deswegen ist das Ganze nicht aufgezogen worden. Nicht? Das ist eine Begleiterscheinung. Es ist genauso wie in der freien Software, es gibt ein ganz massives wirtschaftliches Interesse an verwendbarem Content. Das ist sozusagen eine strategische Schlüsselstelle. Also wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es einfach immer mehr Medienanbieter gibt, die davon leben, kommerziell davon leben, dass sie über breitbandige Kanäle die Leute mit Content versorgen. Ja? Also so wie, was weiß ich, Wasserwerke, die ihre Wasser durch ihre Leitungen pumpen. Ja? Gibt es halt Broadband-Internet-Provider, die Content durch ihre Breitbandleitungen pumpen. Dann ist es einfach auch für diese Kanalbesitzer unglaublich aufwendig, sozusagen jederzeit die proprietäre Natur der Inhalte zu checken und zu verwalten, die sie da distribuieren. Erstens das und zweitens ist es teuer. Das heißt, es gibt ganz massive wirtschaftliche Medieninteressen, die an sowas wie einem Clearinghouse für freie Inhalte für kommerzielle Anwendung großes Interesse haben. Das ist ganz, glaube ich, auch mal der erste Schritt zur Enttarnung, was da dahinter steckt.
Unterstreichen und zu konkretisieren. Im Mai 2004, also ganz aktuell, in Business 2.0 gefeatured Creative Commons als Basis für neue Millionen, Milliarden Geschäfte. Also so wird es auch tatsächlich schon wahrgenommen und eben dementsprechend auch in durchaus einstehenden Medien auch dann besprochen.
Ja, aber es stellt halt auch einfach neuer, also das mit der Selbsthilfeorganisation, also sagen wir einfach mal, eine Hilfsorganisation ist es natürlich ein Stück weit schon auch, weil es natürlich auch schon nochmal darum geht, was sicher auch andere schon versucht haben, im Rahmen einer bestimmten Ideologie etwas Allgemeinverbindliches bereitzustellen, das es tatsächlich auch erlauben soll, auf eine andere Art und Weise Kreativität zu fördern. Also das ist es natürlich schon auch. Also und ich habe natürlich schon auch ein Interesse daran, dass ich als Künstler eventuell einfach auf sehr billig und ohne, dass ich ständig irgendwelche Rechtsanwälte oder so einschalten muss, auf bestimmte intellektuelle Ressourcen zurückgreifen kann, die schon geleistet wurden und die frei zur Verfügung gestellt werden. Und also das ist... Dazu kommt noch das Problem, wir hatten bisher sowas wie GPL und so weiter. Dann ist immer die Frage, ja, wie sieht es jetzt in den anderen Rechtsräumen aus? Wie sieht es in Deutschland aus? Und da habe ich natürlich immer als Programmierer oder als Autor, wenn ich mir eine Content-License irgendwo anschauen will, das Problem, mich selber immer zu informieren, wie sieht es denn eigentlich gerade aus? Wie ist der Stand der Dinge? Und wenn es eine zentrale Seite gäbe, die sowas tatsächlich für einen bestimmten Rechtsraum auch organisiert, so eine Übertragung einer Idee, eines Prinzips, das in einem Land wie USA schon da ist, dann ist es natürlich schon eine irrsinnige Hilfe, die das all weiterbringt.
Das macht doch keiner aus Spaß. Also dass es eine Hilfe für die Autoren ist, die eventuell sowas machen, das leuchtet mir ja völlig ein, aber das ist ja ein Riesenaufwand, wir haben ja gerade gehört, das Support...
Ja. Aber ich will, also, weil nur eine Replik auf dich kurz, es ist ein sowohl als auch. Es gibt diese Interessen, es gibt auch diese Interessen. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass es heute ein ganz, ganz wüstes Konglomerat von solchen Interessen ist, die auch, und gerade diese Interessen, die du genannt hast, die mit ganz fürchterlicher Macht irgendwo reindrängeln, wo es Leute gibt, die Streamer, die also auf Open Content drängeln, weil sie was durchjagen wollen, und es gibt die Content Provider, die auf Closed Content, also es ist eine derartige Interessenlage oder gemischt da drin, sodass für mich im Endeffekt nur eigentlich, wenn sozusagen drauf zu gucken, interessant ist, ob man etwa prospektieren kann, wohin sich das entwickelt wird und wo man besonders drücken müsste vielleicht, damit was in eine gewisse Richtung geht. Also ich sehe einfach dieses Interessenkonglomerat, insofern sind alle diese Antworten eigentlich nicht falsch.
Noch was ad hoc dazu, sonst würde ich gerne zum Beispiel.
Ja, ich will da nur noch ganz kurz sagen, dass es aber natürlich auch begrüßenswert ist, wenn es dieses Interessengemenge gibt, weil ich meine, es ist natürlich, finde ich, immer noch wesentlich besser zu hören, dass mit freier kreativer Arbeit irgendwelche Leute, auch wenn ich sie nicht mag, sehr, sehr viel Geld verdienen, wie wenn ich höre, dass nur Leute sehr, sehr viel Geld verdienen mit proprietären Geschichten. Also.
So, es ist nun ein Beispiel durchgegangen von Lernmaterialien, wo also einiges an Hirnschmalz dahinter ist, sowas zu machen. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung, sowas unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Ich bitte nun jeden, jede kurz drüber nachzudenken, etwas, was Sie im kleinen, im privaten Bereich oder auch im beruflichen Umfeld, im wissenschaftlichen Umfeld, im studentischen Umfeld gemacht haben, eines ihrer Werke. Und hier sind jetzt nochmal die das sind jetzt nur drei.
Ich kann jetzt gar nicht alle vier gleichzeitig darstellen. Also das vierte ist entweder eben No Derivatives, also ich muss die Sachen so wie sie sind weiterverwenden, oder statt dem vierten, statt dem Gleichzeichen, könnt ihr eben auch da stehen Attribution nochmal Share Alike, also dieses Rede, das wir gesehen haben. Das heißt, ich kann es verändern, muss ich auch zum Beispiel wieder unter denselben Bedingungen zugänglich machen.
Also, Sie haben
jetzt nur noch mal so eine Anregung, wenn Sie jetzt sagen, wie in Österreich da aktiv sind, also warum machen Sie das denn dann nicht mit diesem Source Code weitergeben? Also, dass das halt auch noch mal eine Option ist.
Machen wir das bei der Diskussion. Also, ich spare mal den Punkt gerne auf. Möchte das im zweiten Block in der Diskussion machen. Meine Bitte wäre jetzt, dass wir dieses Beispiel durchspielen, wenn dazu jetzt alles klar ist.
Also, was ich anzubieten hätte, das wären also so kleine mathematische Miniaturen, die wir mit unseren Schülern machen, die also auch bei verschiedenen also Zeitschriften, wo die auch ein bisschen erscheinen. Und wir haben also auch ein paar eigene Materialien erstellt. Und das wäre jetzt, liegen in Tech vor und solche Sachen liegen auf unserer Website, die wir selber gemacht haben, als PDFs zum Runterladen, zum Angucken. Und es wäre also jetzt die Frage, mit anderen, die auch solche Materialien zu erstellen, gemeinsam Pool zu machen, wo man das alles reintut. Und da wäre eben auch die Frage Lizenz. Ich hatte immer bisher an die GNU Free Document License gedacht. Und da gab es aber auch große Diskussionen bei uns, ob man denn so eine restriktive und überhaupt darüber und so weiter sich Gedanken machen müsste. Und da wäre jetzt schon, also wenn auf der Quelltextbasis, also auf der Tech-Basis in dem Fall, interessant, Attribution sollte schon sein. Non-Commercial würde ich auch verlangen. Aber diese Nachnutzung zu denselben Bedingungen, es soll ja eben auch so sein, dass eben vielleicht andere Leute da was, vielleicht was anderes zusammenstellen können oder so daraus. Das wären so die drei Konditionen, die ich da sagen würde. Würde sagen, gefällt mir eigentlich.
Danke, jetzt haben wir das.
Fair like, ja, ja. Das ist wichtig, weil. Ja, nee, das ist wichtig, sozusagen, wäre für unseren Kontext wichtig, eben, weil jemand sagt, oh, so das Material, das müsste man jetzt hier vielleicht noch ein bisschen aufbohren und an der Stelle noch eine Argumentation reinbringen und so. Und
okay, jetzt nochmal ein Beispiel kurz.
Gut, ja, kann jeder einfach einen Zettel nehmen, wenn es geht. Ich hoffe, es gibt welche, genug. Stift und aufschreiben. Werk. Und welche von den vier Elementen und welche Lizenz würde sich daraus ergeben? Der zweite Teil dann von dieser Übung wäre, dass Sie sich jeweils mit Ihren Nachbarn, also Kleingruppen bilden, zu dritt, Dreier-, Vierer-Projekte und versuchen daraus ein virtuelles, neues, gemeinsames zu schaffen, ob es jetzt inhaltlich zusammenpasst oder nicht, ist jetzt in diesem Kontext egal. Nur um einfach zu sehen, funktioniert das Zusammenspielen dieser Inhalte, wenn es verschiedene Creative Commons Lizenzen sind. Okay, ich setze mich auch hin und überlege mir was dazu. Genügen 5 Minuten, um was aufzuschreiben, ein Werk und die 4 Creative Commons Attribute dazu bestimmen.
Sorry, maybe this should be the point to switch to English, because now Anis has joined our group and we would like to continue afterwards with the, we would like to continue our discussion after break in English to also be able to relate to the discussion yesterday in the group. So if it's okay for you, please respond and report about your experiences in English.
English group wants to report. Okay. So I wrote a little thesis. It was about intellectual property and peer-to-peer networks. And I wanted to use a Creative Commons license, but it was not implemented in Austria 2 months ago. So I decided to put it online and put it into the public domain. But if I would choose a Creative Commons license, I would choose it for attribution, a non-commercial license, and derivative works would be allowed.
Under what condition? Yes or yes, as long as others share license?
Yes.
Just yes?
Just yes.
Okay. This would be your license.
Any nice.
Problems in the process of deciding about this?
No, no.
Thanks.
And I selected, we tried to join those two works. A curriculum, I have written a curriculum for a college, for my employer. And this was a very secret process until it's being accepted by different authorities. So, and require attribution would be yes, commercial uses would be no, and no modifications. And so this would be the appropriate license. And we then said, now let's try to combine those two works. So if his diploma work would be about this curriculum, what kind of license would we apply? And we came up with the solution, there is no chance to have one license, there would be still these two licenses separate. So as long as one work has no derivatives work, then the licenses cannot be combined. Yeah. Okay, so that's what we learned.
Point. What does it mean for academic reuse of such a material?
Yeah. Okay. So, any other example?
Yeah, I think that I have lots of opinions on this. So everything I say will be an opinion. Okay. Okay. So. But I just want to make a very short point.
We should stick then to the report. Yeah.
Yeah. Okay, then let's do this.
We report the samples and we have the discussion then afterwards, okay? Any other sample? Maybe do the quicker
report the result. We had an example to publish a thesis or a diploma, scientific work, or an article for journalism. And we both have chosen attribution, yes. Non-commercial use, yes.
Allowed?
So, no, it should not be allowed. Okay. And we had a different selection. No, it should be no. And I would choose, I would not allow derivative works, because it's my very personal strain of thought in a thesis or a diploma, and he would allow share alike, I think.
Okay, two different options. Yes, as long as other share alike, or no.
There was just one question with another example of online created textual content in weblogs, where it's citing or citieren. It's a very common task, and I'm not quite sure where this is covered, or which of the third option allowed modification of your work. It's kind of modified, but it's cited.
Well, citation is an exception, which is kind of an exception. It's very clearly described in the European copyright, so we can cite this certain rules, or the music, or things.
So, which option should I choose to that it this is covered, should it just say no or yes or?
But at least I think it makes open that we need further description how to handle these questions. What does it mean again for an academic reuse? What portion of the text should be handled under Citation? What portion should be handled under such a license?
And yep. That's the border you. And not just academic, but in common.
Okay. Thank you. Other examples?
We had an example. We are involved in organizing of a certain conference. I will not speak of which one, but we have certain material how to organize conferences, what on the desk people should do, and what on the session chairs should do, and so on. And we have certain written material on this, and I think it could be interesting for other people to share it. And we would propose the following license: attribution, no. Doesn't care whether they mention that it's our material or not. Commercial, yes, of course. Use it in commercial ones. And modifications, of course. We all things that can be done with this material. So this is more or less a public putting it in the public domain. So this would be our solution of this special licensing question.
Okay, thank you. At this point, it's just said that no special Creative Commons license is used, but your choice is public domain.
What does it mean? What is the difference between public domain and most utilitarian Creative Commons license?
It's now a question. In this decision tree, the option of public domain is just one outcome of the most liberal decisions. Public domain as, for example, again, a link to a public domain donation, and so just a suggestion what text you should use or could use to link your text or to make your text of public domain. Okay. Maybe a last example.
Okay. I published photographs of my furniture of the homepage of my carpenter's workshop, and I choose require attribution. Yes. I don't allow the commercial use of my photographs, and I allow the modification as long as the others share alike.
Okay.
And he has written a music file, or is publishing a music he made, and he doesn't require the attribution, and he also does not allow the commercial use, and he allows the modification as I do, as long as others share alike. So now it's the problem if someone does a shockwave flash animation with my photograph and his music, what license does he have to choose? Because I require the attribution and he doesn't.
The rule in general for the combination of Creative Commons licenses is the following. If I combine works with different licenses, I must at least name the same elements as in the different works. For example, we have now non-commercial and share alike in one part. In another part, you need the third element that the name of the author is mentioned. This means, of course, as the name must be still there for this portion, the total of the work must be under attribution, non-commercial, share alike. Mm-hmm. I, as an author, can of course.
But if his name is unknown,
at least for this recombination, you are the creator of this common work. You can name or must name the authors of the parts, and you are the author of the combined work.
Uh-huh, okay.
Sorry?
No, he has to name the names of the authors.
Because there are some parts in it where it is required the mentioning the attribution to the original
author. The third person make a new thing from this. And he can choose the...
No. If it's share alike, then it must be with attribution. The third person can... Somebody who is reassembling that shock wave animation, this third person must at least use the license with attribution, like. However, he or she must not use her or his name, the own name, or use a nickname, or say, changed by Mr. Modern.
What does share alike mean in the terms of Creative Commons? For example, if you have chosen commercial reuse is allowed, this was the choice of the first author, and the second decides, no, my derivative works are not allowed to be commercial use, then it's okay to change the non-commercial, the commercial allowed to non-commercial, but not the other way around.
Okay. Thank you for your examples. I suggest that we make a short break for 10 minutes. So we meet here again at 10 minutes before 7. And we will relaunch, but because probably one or two or three more people will come in with an introduction about Creative Commons from the Creative Commons people, which is a short video clip. And we will continue with a discussion. I have noted one point, which is the issue of the source code, which is not covered by Creative Commons licenses. Maybe we are not able, maybe with your help, we are able to compare Creative Commons with other license models. And I especially want to see if we can do something, because we are in the middle of transferring it to a national licensing model. We can influence first the national license in the one or the other direction, maybe, and we can give feedback to the Creative Commons organization and say, look at this, at this certain point, Creative Commons makes no sense in Austria or in Europe. And we should also think about developing Creative Commons if it's the right way to go, if we think it's one step, what can be extensions, what can be additional ideas to integrate into Creative Commons. Is there anything missing, or is there a vision which we can implement with Creative Commons? For example, include in the machine-readable code some value. And the value must be not necessarily be money, but a value like some which is common in open source, in the open source world. Send me a postcard, donate me something, write me an email, something very well symbolic capital. Yeah, could be some value as well, which could be included in these licenses.
To help authors and artists build a body of free culture they can draw from in return. So where have Creative Commons' adventures led? It all began with our copyright licenses, tools that help you mark your work as free to share or build upon, with only some rights reserved. And you did just that, with an enthusiasm that surprised even us. First came the early adopters, writers like Campbell Award-winning Cory Doctorow, who offered fans his first novel for free download and for sale in hard copy. Educators like MIT and Rice University, who made their courseware available online for free to the world. Also, community builders like Sal Randolph of OpSound, who collects hundreds of licensed songs for people to remix and share. And there are thousands of modern-day Thomas Paines, the grassroots journalists known as webloggers, plus photographers, illustrators, filmmakers, and more. Only a couple of months into Creative Commons' life, and more than 100,000 pioneers like these had joined the movement. And then things got really interesting, because before long, you put this commons into practice just as we had dreamed, but could never have done alone. Guitarist Colin Mutchler contributed a track to OpSound, and a young violinist named Cora Beth recorded a duet with him without ever meeting him. An academic program in Vietnam began translating and teaching MIT's course materials. Cory Doctorow's novel sold a whole print run. It saw hundreds of thousands of downloads. Even Jeff Bezos, CEO of Amazon.com, recommended it to his customers. All of this across the net with no middleman, no legal doubt, no friction, just free culture created in real time. All the while, you built the commons out in whole new directions in ways we never anticipated. High-tech publisher Tim O'Reilly helped us create the founder's copyright. That's 14 years in the care of Big C, and then works move on to public pastures. Software developers began to incorporate our tools, helping people free their works at the point of creation. Common Content and the Internet Archive began to register and host Creative Commons works for free. The iCommons opened, and experts around the world began porting our licenses to many legal systems so that your expression can travel freely across borders. And suddenly, what had been only an idea 8 months earlier was a global movement, more than 700,000 licensed works strong. And still, you've helped us realize that more could be done. The legendary musician Gilberto Gil, along with the digital collage artists Negative Land, inspired us to build Creative Commons' latest and most exciting tool, one that encourages a kind of creativity that children with scissors and glue, and scientists who cure with genes, and lawyers who cite precedent, understand as second nature. To take a bit and make it new. Some from here, some from there. To make mosaic from the old, but not to copy. To remix culture. Introducing the Creative Commons sampling licenses. New tools to help you invite others to get creative with a part of your work, even for profit, but not to copy the whole thing. The legendary Mr. Gil will release the first wave of sampling-friendly tunes from Brazil, leaving you free to jam with him across the net, with more artists soon to follow. And so, Creative Commons carries on. 12 months since hitting the scene, more than 1 million licensed works, 1 million artifacts of culture free to reuse. And we've got bigger plans still. Plans to help authors republish books out of print. Plans to explore a science commons. Plans to weave our philosophy and our tools into the fabric of the net. Plans to knock down the walls between reader and author, or listener and composer, between audience and artists, between community and citizen, or culture and creator. Plans to bring creativity back to its senses, and with your help, to keep growing, just as big as the old Big C. Creative Commons, the rules have changed, and it's just the beginning.
Okay, welcome to the second part of this workshop. We have half an hour left. Now we are somehow coming to this advertisement. And we know where it comes from, so it's very good marketing. It's, they promote it very perfectly. It looks like a hype, and we seem to be quite good. So this is the last chance for us to get a critical voice by you.
And maybe for these critical voices we can rearrange Kachin.
Yeah, have us around
as a circle, is it?
Let's try to organize the discussion first. We had the issue of source code. We had the issue of merging and the problem that not everything can be merged. And we had the morality issue where you may give an input, where there's an alternative approach, public domain except where noted. Any other issue you want to discuss? You wanted to discuss the alternative exchange? Not right now. So let's do that with the at the Heurigen later on. Okay. Who wants to start?
You have an issue as well to discuss?
Yeah, a bit more legal issue or legal perspective.
So a transnational perspective or
general?
Okay. So we have 5 points. Let's try every point within 5 minutes.
Okay. So my name is Andrius Kulikauskas, and I'm very concerned about these issues because I'm the leader of a laboratory of independent thinkers around the world. So people just like that help, you know, Roland works with, and many of us who are creating material or having our own projects. And how do we work together? So the Creative Commons is an important idea. It's that we're creative, but we're also a commons. And I think one of the things that we learn in practice is that when we look at examples, so you all gave examples, right? Things look different than in theory. Okay, so first, the first is that you have concrete examples about what your needs are. The second is, well, how do we work as a commons to mix those? Right? It's one thing to make a license for your own work, but it's another thing to have a zone where all these different works could be building a commons. Okay? So an example that I was very concerned with, you know, that I work with, I need for independent thinkers to share their material. So I need to take a material from one person and say, hey, I will bring this to another group, or I will take this somewhere else and try to see if this idea stimulates some kind of activity or response or whatever. Now, if you force me to negotiate permissions, you know, with you, I can't bother to work with you, right? But if you say I can use the material as I like, then I can go to different groups and try to see who might be interested. But in real life, so I need public domain, but in real life I see that people can't have everything in the public domain. There's certain things they need to protect. So we came up with a license that was basically, we call primarily public domain. It means public domain except as noted. If you want to take care, you know, if you want to protect your material, you can say it's copyright, you can say it's Creative Commons, you can say it's GPL. But if you don't, we know that it's public domain. And that it turns out that this kind of license, you know, it's almost not even license, it's a very basic license. It lets all different kinds of things live together. You know, because the public domain doesn't mind. I mean, it's public domain except as noted. It says, well, this can be this, and this can be this, and everything else is public domain. So I think my feeling that I'd like to just talk about is what are the real decisions, you know, that we might think of if we don't just think about ourselves, but if we think about the commons that we're trying to create.
Okay, thank you.
I think that one should not reinvent the wheel in this question, because there is a big amount of society, the science society, that has rules for hundreds of years to cope all these questions you posed. And some of this is they have the notion of authorship as in the continental European rights system. This comes from this one, and this copyright issue is from the American and the Anglo-Saxonian rights system. Comes from another source. So I think one should one should look at the rules in the scientific community, and the main rules are free access, more or less free access to the things, free citation, but fair citation. Free and fair, these are the two points. Free means you can use this material more or less without any restrictions. Fair means that you have to really to point to the source where you took the materials from. And I don't know whether this is the public domain.
Does anybody know what the public domain means or not?
No.
No, we don't. Okay. Does anyone know when copyright started? When did copyright start and why? Did you cover the history of copyright or not? Well, where did copyright start? Do you know? What country? Copyright started in what is called Great Britain, right? And so in the beginning, there was no legal right for copying. So what happened was, as the printing presses developed, there was more and more publishing. In the late 1700s, it wasn't great literature, but they were kind of like the Stephen Kings of the day, you know, people writing pulp fiction, okay? And they were making good money, you know, writing tens of thousands of novels, you know, publishing. And then what would happen is that when they would put out a novel, some other publisher would come and pirate that, and they would be making lots of money, and the author would not get anything. So one of the authors said to Parliament, you know, this is wrong, you know, and I deserve protection. And that was when the first copyright laws came out. It wasn't for science, and it wasn't for great literature, and it was for somebody writing, you know, novels that people like to read. Okay, and that was completely understandable. A person, you know, one person was making money, and people were buying the books and having no knowledge of, you know, that actually the author was. There was a disconnect there. So copyright was started, and then it was also introduced in the United States Constitution early on as saying that's one of the forms for protecting, and that, like you say, it's a balance. It's a balance between the creator's rights, and then the American Constitution also acknowledged there's a public rights too. Now, what happened with copyright was the tendency to have more and more things copyright. So it wasn't just books. It became to be, you know, an article in a paper and smaller things, to the point where 30 years ago, the whole world changed. You know, like, it used to be that you need to write a C, a copyright and a C to copyright. And it used to be that you need to register it with the government. And it used to be that, like in America, you need to send a copy of the book to the Library of Congress to say, hey, this is the copy of my book that's protected, and this is, you know, I paid $20 to have it registered. But they kept making things simpler, to the point where you don't even have to put the C on it. 30 years ago, they said that if you write anything, it's copyright by default. Okay? So if you leave, like you have this right here, that's copyright, okay, this little notepad. And if I found that, I would not be allowed to use that, you know, except if the law permits, to the extent that the law permits me. Now, what does that do? It says that no one has the right to share. not that no one has the right to share, but you cannot presume that somebody's sharing. Like, I would like people to know that everything I create is for everybody to use. But the law makes that, you say what happened, the law, since 30 years ago, the law makes that very difficult. The law is saying, no, you can't make that presumption, you have to ask Andres for permission. So just to say the practical problem that happens, now we live in an age of the internet where we understand that it's important to circulate content, that people are more valuable than the creations, right? That I'd much rather get two creators to hook together, you know, than necessarily or even the open source movement. It's the programmers, you know, someone like Paul is much more valuable than the programs he writes, okay? I mean, because, you know, and a team of people, you know, that open source brings together is much more valuable than any particular. The code that he writes may be obsolete in 5 years, but his idea, you know, his ideas and his person and his community may survive for a long time. So I'm trying to work as a networker to help people who are completely unintegrated, you know, or like a villager, right? Now, if I have to negotiate rights with some villager about their material when it's really has no value except that they wrote it, you know, the only thing really valuable is that they wrote it, it's their perspective, and I can try to integrate them into global society. I cannot afford, you know, I need to have a free flow of information. So the government has made it almost impossible for me to have that to free flow. So, and Creative Commons, like you say, it's coming from, I mean, this is maybe a critical point of view. This is a lawyer's solution to a legal problem. You know, their idea is to have more law, okay? Same with GPL. You know, it's a legal problem, so they're going to have more law to solve it. So one of the very first questions that I would have, just for us to think about, is, as a creator, do I want to depend on the legal system, or do I not want to depend on the legal system? It's a simple question, right? Like you mentioned science. I just wanted to say,
I don't know whether this is a question. This is a fact.
Right. No, for example, this.
If you are living in a society, you are somehow connected with.
Yeah, so I'll give an example. Like, I run a business. Somebody hired me for work. They were supposed to pay me $17,000. I'm in Lithuania. They're in California. It was a verbal agreement, right? But basically, the facts are on my side. I had no way to win that money. I have to pay a lawyer up front, right? You know, if you've ever been in business, you realize that just because somebody owes you money and just because, you know, the law is, you know, it doesn't mean that the legal system is going to be of any help to you, right? And that's for $17,000. Now, if someone borrowed a paragraph of mine, right, it's not the legal system that's going to help me. You know, the legal system will help Disney, right? The legal system will help, you know, the university. The legal system may help a professor who belongs to the university. And the legal system is not what helped all those scientists behave nicely to each other. They didn't do it because of the law. They did it because of something else. They depended on culture. So just as a very first basic question, like if we thought in terms of human, you know, life and our own, what we really care about, the question is, do I want to depend on the legal system for protection? Or not. And if I do want to depend on it, then I need some form of copyright, which could be Creative Commons or GPL or whatever. But if I don't want to, I don't want to mess around with the legal system, you know, to protect my rights, then public domain is good. Public, and what does public domain mean? I forgot to say. Public domain says that there is not a copyright. So it means that people don't have to ask permission. You know, they can use something without having to ask permission. They can edit it. They can change it. They can modify it. It's really free. Now, there are still other laws that can protect you. So there's laws against slander, right? There's laws against, you can get in trouble for plagiarism. You know, I think if you cause damages due to plagiarism, right, I don't think you need to appeal to copyright law to fight that. You can say, look, this guy, you know, this guy messed me up because he pretended he was me, right? And there's also more, but even more important, morality is a very strong issue. You know, if I say, you know, so morality and culture are very strong issues. So there's many different ways to get your goal instead of just relying on the legal system. That's just one question. I have some more, but
okay, Andreas. Thank you very much for this input, and let's think about. I think it's worth to think it the other way around. But I think it has a number of impacts on our legal system, and how our legal system currently handles copyright. Maybe that's a long term perspective. Yeah, that. Or is there any, just but maybe run out of time, and there are some other questions, but do you have, how is it handled, or what is a suggestion for implementing your solution very quickly? Is there something?
So what we
can, of course,
I want to answer the question. So another question is, like, when we look at our materials, is it a single license or a mix of licenses? So everything that you learn for a single license, you know, it makes sense. But as we said, as soon as we start to merge a material, you know, it's a mix of license. So when Doc Searles, he's a blogger, he put his blog in the public domain. But what does that mean? Half his material is from other people. So what we did is we came up with a license called Public Domain Except As Noted. It says that and it's permanent public. So what you do is you can have a discussion group, like I said, or you can have a blog or anything that's living and dynamic. It's going to involve a community, a commons, where you can say that unless you, by default, you know, unless you say what the copyright is, if you post here, if you share here, it's public domain. And that's been very practical for us.
So you attach it to a community?
Yes, community website. Let's
say. Okay. Mm-hmm. Thank you. It just had no idea how you were implementing it. Somebody else?
But the question is, it was also in this morning. If you have something in the public domain, as you say, so you have no legal regulations on this, and some people come and claim that they pose some legal regulations on this, you have to react. I give you an example of this. I'm involved with mathematics Olympiads in Germany, and we have the former problems and solutions of former Olympiads. They are really in the public domain. There was no copyright on this, and so on. And now the question is: can we collect these problems and put them on a website? Because there is an authorship of this, of these exercises, of these problems. They are collected in certain books. Some people earlier were involved with choosing and formulating these problems and so on. And it is possible, and it's really a question that some of those old people say, oh, no, we do not like to put these problems on a website. And they have, because they are in the common, and these legal questions are not tackled. They can say, no, these exercises will not be on this website, and we have real legal problems with this. And this is the problem. I think this is the reality, the necessity to have such legal solutions. I give it back to the chair.
May I reply to that?
Sorry, one problem now. We had 5 questions and 10 minutes left. I would suggest to continue with this discussion later on, please, at the meeting. Is it okay?
Sure.
Sorry?
Mm-hmm.
Okay.
You have legal questions.
Yeah, it's actually a question concerning Creative Commons. As far as I learned from what you were saying earlier and on from the website, the Creative Commons are mostly just some kind of standard license that you can use and that only regulates the basic elementary rights of an author, and that is not truly international because it's adapted to national law, and I guess it's not clear whether you can really claim these rights in other countries based on a license, for example, you choose in Austria. And furthermore, to this standard license, it doesn't mean that you have any control on what happens with your work because it's a standard license, and you have no knowledge and no control of what happens to your work later if you publish it. So as an author, either you want it to be open content and then it doesn't matter what happens with it at all and you don't need a license, or you say you want control on your work, and then I think this standard license is no good because you cannot control what happens with your work. And I also think that it's not really an alternative to digital rights management, which is a completely different approach, and which is much better to control what happens with your work. I'm not saying that this is a good idea or not, but as a matter of fact, I think from the point of view of an author, it's not really a good alternative to choose this kind of license. Or anyway, it's a false security that is given because it suggests that you have control over your work, but it's not really something that works. But maybe from the point of view of a user, of somebody who downloads content from the internet and wants to reuse it, it's a nice thing because they know what they can do with a certain content. But from the point of view of an author, I think it's not really a good solution. So the ones who will profit from this are users and collectors of content.
I answer on the one issue, maybe you on the internationalization issue. Authors profit from this system if authors want that their work is being shared a lot, and if authors want that their work is being listened everywhere. If authors decide with their artwork, with their photographs, with their music, that they do not want to make necessarily count how many people have listened to it, nor collect money for it. Creative Commons says some rights are reserved, not all rights. And in fact, as an author, you always can also offer your work also with a second license. So you can decide for the download area of a website, this is under this Creative Commons license, share alike, non-commercial. However, if there is somebody coming who wants to use it commercial, certainly you can issue another license. So it opens, in fact, possibility if there would be some money in should be some money, for example, to remunerate the work. It's complementary to digital rights management only in a part. Yes, you are right. However, digital rights management manages only rights for those who claim copyrights and not necessarily who want to distribute it freely. And I would say that digital rights management, yes, should be implemented where it makes sense. However, those systems should also accept artwork which is licensed under Creative Commons license. A comment?
The main difference between digital rights management and the Creative Commons, as I understand, is digital rights management allows certain use and this restricts certain use. So In this one direction, they say you can use it in this way, and this say you are not allowed to use it in such a way. So, for example, you are not allowed to use it to erase the name of the author. So this is I think the main difference between these two directions.
Just to paraphrase it, I think digital rights management primarily takes away rights, and Creative Commons licenses are more like you are allowed to do this and this with it. It's more like granting. It's blacklist or whitelist, in my opinion.
What is the nationalization issue?
You're completely right. At the moment, the legal status of some work on an international level is not clear. But from my point of view, it's the entrance point for a process to find this point maybe in 2, 3, 4 years' time, where we have the first results and feedback of these different adaptations to the national law, and then in the next versions we hope to be towards a common approach to have one central description out of these different feedbacks from the national perspectives, and then maybe have this one international version of these creative of these sets of Creative Commons licenses. But at the moment, you're completely right. Okay, there were other questions at the beginning?
Just a short to comment to your question about internationalization. I asked myself why to care at all about how it is. How it behaves in front of the law, in front of the court, in different countries? Why should we care at all about it if we look at the GPL, or too much? Why should we care too much about it? If we look at the GPL, GPL hasn't been in front of the court at all yet, I think. So it
first time in Germany, 2 weeks ago.
All right. So, and you have thousands and millions of GPL projects in the world, and
there are many disputes or complaints which is resulting from the GPLs entering without going to court.
But you see, you only have one license here. It's not even nationalized, or how you say that, and it works more or less, I would say. So it works. I mean, it serves the ideas of the license. You're right. It maybe not serve the ideas of the author anyhow, but
yeah. I just wanted to add that even if this GPL license is international, in a specific case, it will always be interpreted according to certain national laws.
But there are no cases where this happened so far.
This is the main point so far, because this is one of the points of the software patents. The software patents are also made to legally attack GPL, because if you have any code in GPL and you have open code, you can follow up whether this code violates certain software patent or not, and then more or less this is one of the reasons why these guys try to push these software patents. They not yet really stressed in the legal system what the GPL really says, what is really worth. This is not yet stressed in the legal system.
Okay, we have to get to an end. Sorry, not everything has been said today, what can be said, but I think it was very good for me also to get feedback. I want to give you I want to discuss one more idea, perhaps later with the at the Harigen, where we meet later, which is we thought about, is it possible to rearrange Creative Commons in a way, to develop it, to emancipate Creative Commons to something else, using the basic ideas? And we have been looking at the website and have been looking at what is the license of Creative Commons itself, and we have seen that in fact they allow sharing under any conditions, and which means that in fact we could use the ideas of Creative Commons and develop it to something new if we say that there are major drawbacks in the current approach. If you say that, for example, I don't like the verb the phrase non-commercial, because usually everybody works somehow commercial, I rather would say non-profit, because this really makes a difference. If there is somebody who takes out the profit or not, even a university has somewhere a commercial background, needs money. So there, and there are things like that. And, well, there are some ideas have come up, including the source code issue. And to me, I could imagine that if there would be many people saying in Europe, no, we have to develop something else, because also our copyright laws are different. Our idea of ownership, copyright, authorship is different from what Creative Commons is talking about, then I think this can be also evolved. And something new can be developed.
There is room within Creative Commons to discuss it, isn't it? It's a really question.
They're very nice people at Creative Commons, and we started our license about the same time, actually a month before they did. And it's just been very difficult to get any kind of positive, outreach from them. It's just. And I kept returning to the issue of micro content. It's been very difficult.
Discussion forums or such things?
They have forums, but it's not very responsive. It's not.
Can we create? You will create a new forum more or less. Can we create a forum and attach it to the Creative Commons?
At least we can create an Austria. Within the Austrian nationalization of the law, we have a forum. And we can do it there and say, look, here we have problems to transfer it, and there needs adaption. Yeah. However, now there are derivatives of the legal code, of the original legal code, and it takes years, I think, for revisions.
I think one idea would be, that's I think a very okay. important idea. One idea would be to have a European Union Creative Commons.
A discussion group.
Free Software Foundation Europe. Yeah. This is more or less a question that is handled also in this context. So the main problem of the left people is that they are trying to divide, to split in small groups and so on. I think
until they are not seen,
yeah. Really use the power of network here and not to.
I agree.
Other ways to attach these things to other ones. And this is, I think, this is a very big.